Der Herrscher von Syrien hatte tief ins Staatssäckel gegriffen und einige hunderttausend D-Mark nach Israel geschickt, wertmäßig. Ist nicht viel bei den heutigen Beträgen, mit denen wir umgehen. Da geht es um Milliarden. Wenn es in die Schuldenmacherei geht, dann sind es ja schon Billionen. Aber für damals war das viel. So viel war ihm nämlich sein Feldhauptmann wert. Das war unser Thema gestern Abend. Den wollte er sich erhalten, wegen seinen strategischen Fähigkeiten. Der genaue Bibelleser, der hört sogar noch mehr heraus. Es war der Herr, der den Syrern durch Naaman Sieg gegeben hatte. War also Gott dahinter. Gott hatte gesehen, dass das ein korrekter Mann war, aber aussätzig. Und dann kommt er nach Israel, in das Land der Prophetie, wo Gott die Menschen, die Nachkommen Abrahams, so segnet, so befähigt, dass sie einfach göttliche Hinweise geben können. Inspiration. Und dort wird ihm gesagt, dein Aussatz ist noch gar nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist deine Geltungssucht, deine Ehre, dein Ansehen, an das du dich so sehr gewöhnt hast, dort im Umgang am Königshof. Davon musst du befreit werden. Das ist schlimmer als der Aussatz. Ich kann das erkennen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, an dem Rezept, das ihm verordnet wurde. 7-mal sollte er sich in den dreckigen Fluten des Jordans untertauchen und seine Untergebenen, die sollten damit zugucken, wie seine Majestät, der fähigste General, sich da 7-mal da hineintauchen muss. War nicht so leicht für ihn. Ich hatte einen langen Bibeltext gelesen, aber versprochen, dass es heute kürzer wird. Nur 4 Verse aus dem Neuen Testament. Aber die haben das in sich, so meine ich. Zunächst aus Lukas Kapitel 5, die Verse 4, 5 und 6. Lukas Kapitel 5, die Verse 4, 5 und 6. Und als er aufgehört hatte zu reden, da staune ich schon, der Heiland hat auch aufhören können, das musste ich erst lernen. Es gibt Prediger, Missionare, die können nicht aufhören. Ich habe mir fest vorgenommen, in diesen Tagen doch rechtzeitig aufzuhören. Und gestern Abend versprach ich schon, dass es vor 11 geschehen wird und ich hatte mein Wort gehalten. Also auch da können wir lernen. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische. Jetzt bitte ich besonders gut hinzuhören. Und ihre Netze begannen zu reißen. Wollen wir uns das merken? Noch einen Vers aus Johannes, Kapitel 21, den Vers 11. Johannes 21, Vers 11. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, gut, Herr, hören jetzt, zerriss doch das Netz nicht. 2 ähnliche Erlebnisse und doch mit einem kleinen Unterschied. Und diesen Unterschied, den will ich herausarbeiten, aber da muss ich ein klein wenig ausholen und aus dem Leben des Heilandes so einige Begebenheiten herausgreifen. Zunächst einmal weiß der Bibelleser, dass der Herr Jesus sich mit den Predigten zurückgehalten hatte, etwa 30 Jahren. Und ein harter Kammermann, kann man so sagen, so branchenähnlich gearbeitet, Holzbearbeitung. Der Vater war Zimmermann. Ich kann mir vorstellen, dass der Herr Jesus als junger Mann nicht verwöhnt wurde. Ich hatte einen Freund, der war Zimmermann. Und aus Gefälligkeit habe ich einige Mal mitgearbeitet. Das ist aber schon lange her. Da ging es noch ganz primitiv und einfach zu. Da hatte man überhaupt gar keine Kräne. Da musste man richtig zupacken. Das war wirklich schweißtreibende Arbeit. Weil es ein guter Freund von mir war, habe ich halt oft mitgeholfen. Aber ich habe mich gehütet, da allzu oft hinzugehen. Daher weiß ich, das muss nicht leicht gewesen sein. Aber ich bin sehr froh, dass der Herr Jesus den praktischen Alltag kannte. Dass ihm gar nichts erspart geblieben ist. Der musste tüchtig zupacken und war manchmal sicher sehr, sehr müde. Und musste lernen, ihr jungen Leute, den Alten gehorsam zu sein. Ehre Vater und Mutter zu deinem eigenen Nutzen, dass dir's wohl gehe und du lange lebst, ohne Lebensversicherung, versteht sich. Unter Gottes Schutz, unter Gottes Bewahrung. Das hat er gelernt. Er hat das Gehorchen gelernt. Heute hat er ja eine Vollmacht, ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber auch der Hebräerbrief sagt uns, dass er sogar als Sohn Gottes gehorsam hat lernen müssen. Und einer, der nicht gelernt, gehorsam zu sein, zu gehorchen, dem kann Gott von seiner wunderbaren Macht wenig anvertrauen. Aber wo diese Zeit rum war, hat er genau gewusst, jetzt redet Gott am Jordan. Er wusste, Johannes der Täufer, der war vom Himmel her gesandt. Dieses Werk der Bekehrung, gute Evangelisation, Gott war dahinter. Und die Menge kamen, die Leute strömten herbei. Und er hat ungeschminkt die Wahrheit gesagt, der Johannes. So dass viele zur Buße bewegt wurden. Sie gingen in sich, sie erkannten, was im Leben nicht in Ordnung war, taten Buße. Das war eine gewaltige Bußbewegung. Und da hat der Herr Jesus gewusst, da muss er auch hin. Hier beginnt die Zeit der Aktivität, der Aufgabe, als Sohn Gottes das Evangelium zu verkündigen. Und dann hat er begonnen. Auf das will ich jetzt deutlich hinweisen. Er hat mit Lehren hat er begonnen und mit Taten hat er begonnen. Da waren Wirksamkeiten wie Krankenheilung, Wunder, die er getan hat. Die Menschen staunten darüber. Man frug ihn, aus was für einer Vollmacht tust du? Was steht da für eine Macht dahinter? Und er predigte gewaltig, nicht vorlesungsmäßig, nicht wie die Schriftgelehrten. Das ging zu Herzen. Da hat jeder gemerkt, der meint mich, das geht mich an. Erwähnen möchte ich auch noch, dass ein Drittes da war, das Wichtigste wohl. Nicht die Lehre, die er uns gegeben hat, nicht die Evangelisation, nicht die Wunder, die er gewirkt hat. Die Hingabe seines Leibes für dich und für mich. Gott nahm unser aller Schuld und Sünde und legte sie auf ihn. Lob und Dank. Und an ihm hat er unsere Sünden gerichtet, damit wir Frieden bekämen. Ihm wurden Wunden geschlagen, damit wir, wie wir gestern Abend von Naaman gehört haben, heil werden können. Dem Leibe nach, aber in allererster Linie nach, der Seele nach. Heil, das Heil in Jesus Christus. Das ist bekannt, das wird vielfach gepredigt und diese Dinge sind auch die Hauptinhalte meiner Verkündigung. Aber noch etwas, das in mein thematisches Bereich hineingeht. Er fing gleich am Anfang an, sich Zeugen zu berufen. Leute, die das alles hören sollten, miterleben sollten und Zeugen für ihn sein. Ich könnte da manche Bibelstelle zitieren, vielleicht nur so kurz zwei. Als der Herr Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern auf dem Ölberg beieinander waren und sie endlich begriffen hatte, der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben mit ihm gesprochen nach seiner Auferstehung. Wir haben ihn gehört. Wir haben ihn betastet. Wir haben erlebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt ist neue Hoffnung bei ihnen aufgekeimt, wie das aber so üblich ist, auch bei uns frommen Leuten, falsche Erwartungen. Herr, wirst du auf diese Zeit jetzt wieder das Reich Israel aufrichten? Nein, sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Das ist mein Thema. Und meine Zeugen sein. Gott braucht Zeugen auch in unserer Zeit. Er braucht nicht Zeugen, die von einem jeglichen Wind der Lehre hin und her bewegt werden. Er braucht Zeugen, die keinem Irrtum anheimfallen. Er braucht Zeugen in unserer modernen Welt, die dastehen, die mutig, unerschrocken, freudig die Auferstehung Jesu Christi bekennen, freudig bezeugen können, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und erlebt. Bis so ein Zeuge zustande kommt, da hat Gott viel Mühe und Arbeit. Und weil er das heute noch tut, weil er das in diesen Tagen tun möchte, weil das immer noch die Absicht des Herrn Jesus ist, auch fürs schöne Siegerland, Zeugen zuzubereiten, Menschen, die ihn erlebt, wirklich erfahren haben und aufgrund ihrer Erfahrungen bezeugen können. So hat der Herr gesagt, das habe ich mit dem Heiland erlebt. Weil er solche Leute im Siegerland braucht, fühle ich, dass ich über dieses Thema reden soll. Kurze Zeit später, als der Heiland gen Himmel gefahren war, stellten die verbliebenen 11 fest, dass ja 12 sein müssten. Man wählte einen dazu. Die Bedingung war aber, es müsste einer sein, der von Anfang an dabei gewesen ist. Von der Taufe des Johannes bis zu der Himmelfahrt Jesu. Nur dann könne er ein Zeuge sein der Auferstehung Jesu. Und das waren dann die Maßstäbe. Jetzt will ich zu meinem Wort und zum Text kommen. Es geht hier um den Petrus. Und zwar um die Art, um die Methode, um das Himmelsrezept, das der Herr Jesus angewendet hatte, aus einem schwankenden, unsicheren Menschen einen freudigen und sicheren Zeugen zu machen, Zeugen seiner Auferstehung. Das erste war wohl, so nach Lukas, dass der Herr Jesus zu der Schwiegermutter des Petrus kam, die vom Fieber befallen war, und er sie anrührte und heilte, die sofort aufstand und ihnen dann diente. Und das hat sich im Ort ganz schnell herumgesprochen, dass da ein Wunder geschehen war, dass Gott etwas getan hatte. Oh, ich bete dafür, ich wünsche das so sehr, dass Gott etwas tun kann in unserer Mitte. Ich möchte meine Zuhörer nie sensationsgierig machen. Ich möchte auch nie Erwartungen in meine Zuhörer hineinlegen, wofür nicht ein klarer, göttlicher, biblischer Grund da ist. Aber wir brauchen Wirkungen seiner Gnade, wenn es ordentlich und sauber zugeht. Wenn Jesus der auferstandene Raum bekommt, wenn der Heilige Geist wirken und arbeiten kann und es geht ordentlich und sauber zu, dann wird sich das schnell herumsprechen. Ich kann es nicht machen. Ich kann und will dafür beten. So war es dort bei der Schwiegermutter des Petrus. Am Abend schon brachte man allerlei Kranke zu ihm. Und der Herr Jesus hat dort im Hause, da steht es, fast jeden geheilt. Nicht grundsätzlich jeden, aber an dem Abend. Das musste dem Petrus schon zu denken gegeben haben. Und dann hat der Herr Jesus einmal seine Verkündigung an das Ufer des Sees verlegt. Ich weiß nicht, hat er das bewusst getan oder war er geleitet vom Himmel? Auf alle Fälle kamen da eine ganze Menge Menschen zusammen. Und weil so viele Leute kamen und alle ein klein wenig das so nach vorne drängten, sie wollten alle gut hören, sie wollten alles hören, was er sagte, da wurde er bedrängt und da sieht er zwei Boote stehen. Und eins dieser Boote war der Simon Petrus. Und da stieg er hinein. Zufall oder geleitet und geführt vom Himmel. Ich denke, das Letztere ist der Fall. Da trat er hinein. Und weil ja der Petrus jetzt sein Boot hatte hergeben müssen, war er wahrscheinlich auch unter die Zuhörer getreten. Und dort hatte ja der Herr Jesus diese interessanten Gleichnisse gegeben, die so wertvoll, nicht nur für die Leute damals, sondern auch für uns sind. Und wo der Jesus fertig war mit dem Reden, musste Petrus sehr beeindruckt gewesen sein. Denn er stand ja jetzt schon in der Nachfolge und hatte schon manches mit dem Herrn Jesus erlebt. Und wo der Jesus fertig war mit dem Reden, geht er auf den Petrus zu, sagt, wir wollen in dein Schiff hineinsteigen und wollen einen Fang tun. Das war aber für den Fachmann, der sich auf dem See gut auskannte, der den See mit seinen Tücken genau erfahren hatte, der auch wusste, um welche Zeit man richtig Fische fangen kann, der auch wusste, wo die Fischströme da so zu finden sind. Ein Mann mit reicher Erfahrung. Ein Mann seines Fachs. Und jetzt kommt der Herr Jesus zur denkbar ungünstigsten Zeit und sagt, Petrus, wir steigen in dein Boot ein und wollen einen Zug machen. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, ob du bereit wärst, dein Lebensboot dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Das will nicht jeder. Nicht jeder will sein Leben als ein Boot dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Und dann, wenn gar noch eine Anordnung kommt, die gegen die Logik, gegen die allgemeine Erfahrung geht, dann wird das schon schwierig. Da sagt manch einer, nein, also, nee. Lächerlich machen möchte ich mich nicht. Nein, das kann ich nicht. Aber der Petrus hat gegen seine Logik eingewilligt. Und da begründet er es auch warum. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Ich sage das jetzt so mit meinen Worten und Empfindungen. Herr, du darfst mir glauben. Vom Fischen und vom See und von Stürmen, da verstehe ich etwas.
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, also in diesen Augenblicken höchst ungünstig. Alle meine Erfahrungen lehren jetzt nicht, so nicht. Aber der Jesus bleibt darauf bestehen. Und Petrus sagt, gegen meine Überzeugung, auf dein Wort hin. Herr, das, was du da vorhin geredet hast und was ich bis jetzt von dir gehört habe, das ist so interessant. Das beeindruckt mich so. Und das hat auch mein Leben schon geändert und rumgekrempelt auf dieses dein Wort hin, das bei mir so eine Wirkung erzielt hat, bin ich bereit, etwas zu tun, was gegen meine eigene Logik ist. Genau, da will ja der Herr Jesus seine Nachfolger hinhaben. Der Herr Jesus kann mit Leuten, die klüger sein wollen wie er, nicht viel anfangen. Mit denen hat er immer nur Probleme. Die machen sich Probleme, die machen den anderen Probleme und die machen auch dem Reich Gottes Probleme. Und genau deshalb wollte der Herr Jesus den Petrus dahin bringen, dass er lernt, dem Worte Jesu, dem Worte Gottes mehr zu glauben als sich selber. Das ist natürlich ein dicker Brocken. Ich frage noch einmal, lieber Zuhörer, bist du bereit, dein Lebensboot dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen? Bist du für Aufgaben bereit, die du gar nicht beurteilen, die du gar nicht übersehen, nicht beherrschen kannst? Bist du bereit, ihm Vertrauen zu lernen, etwas zu tun, wo vielleicht die anderen dich auch nicht verstehen? Herr, auf dein Wort hin will ich's tun. Der Mann hatte bestimmt keine Ahnung gehabt, dass der Engel Gottes in der Nacht vorher aktiv gewesen ist. So verstehe ich das nun mal, liebe Zuhörer. Vielleicht schmunzelt der eine so innerlich über das, was ich hier sage. Aber der Engel des Herrn war aktiv geworden und hat ganz treu und brav die Fische und die Fischschwärme aus der Nähe des Bootes von Simon Petrus weggetrieben, so dass nicht ein einziger Fisch ins Netz gegangen ist. Wie komme ich dazu zu behaupten, dass da Engel aktiv gewesen sind? Ja, zu dem Nathanael hatte der Herr Jesus doch gesagt, jetzt glaubst du, weil ich dir gesagt habe, ich sah dich unter dem Feigenbaum, ehe dich Philippus rief, jetzt glaubst du. Du wirst aber noch Größeres sehen als dieses. Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herauf und herabsteigen sehen auf des Menschensohnes. Das, was Jesus tat, ist von Engeln vom Himmel her unterstützt worden. Auch beim Eliezer, das hatte ich schon erwähnt, hatte auch eine schwierige Aufgabe. Die entsprach auch nicht seinen Erfahrungen und seiner Logik. Aber Abraham sagte, mach's, denn der Engel des Herrn wird vor dir hergehen. Du wirst ihn nicht sehen, aber der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchte. Liebe Zuhörer, liebe Geschwister, wenn jemand in die Nachfolge Jesu gerufen wurde und richtig hinhört, und bereit ist, darauf einzugehen, auch wenn's gegen seine Logik ist, der wird erfahren und erleben, der Engel des Herrn lagert sich da, wo man Gott fürchtet. Und so ein Zeuge, der wird erfahren, dass Gott mit ihm ist. Also die Engel haben mitgearbeitet. Die Erfolgslosigkeit war vorprogrammiert. Vom Himmel. Du solltest mal unsere Zeitgenossen hören, was die sagen, wenn die erfolglos sind. wie die ihre Erfolgslosigkeit bejammern. Wie sagte mir ein Geschäftsmann vor einiger Zeit: Herr Wegner, wenn Sie wüssten, was ich in die Sache investiert habe, wie viel Geld ich da hineingesteckt habe, wenn Sie wüssten, wie viele Stunden ich für diese Sache geopfert habe. Und jetzt das. Ich wollte ihm erklären, dass sein Misserfolg vom Himmel her vorprogrammiert sei, weil Gott etwas vorhätte. Aber er schwenkte leider nicht um. Er war nicht so einer wie der Petrus, der sagen konnte: Herr, um deines Wortes willen, da will ich's tun. Und der Petrus tat's. Und das wurde ein Erlebnis. Du, das ging in die Tiefe bei ihm. Das Erlebnis hat ihm gezeigt, wer Jesus ist, welche Macht vom Himmel dem Herrn Jesus gegeben wurde. Mir ist gegeben, sagt Jesus Christus, alle Gewalt im Himmel. Und liebe Zuhörer, ich will's bezeugen, und auf Erden, heute Abend ist Jesus Christus hier. Und die Macht des Himmels steht hinter ihm. Ich darf nur ein bescheidener, fehlerhafter Zeuge sein. Ich darf das bezeugen. So fuhren die los und da wurde das Netz ausgeworfen. Und wieder war der Engel da. Ich hoffe doch, dass er auch heute Abend da ist. Der Engel Gottes mitarbeitet, mitwirkt. Es ist doch Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Wollen wir das glauben? Sind wir gewillt, auf diese Wahrheiten einzugehen? Können sie noch zu uns reden? Wird unser Inneres noch bewegt vom Worte Gottes? Brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete? Sie warfen die Netze aus und wieder war der Engel aktiv. Vielleicht mehrere Engel. Und was denkst du, wo sie jetzt die Fische hingetrieben haben? Ins Netz hinein. Ja, auch für uns als Gemeinde ist das ja höchst interessant, nicht wahr? Wir möchten doch auch so gerne in dieser letzten Zeit. Wir wünschen doch auch, dass vom Himmel, dass die Engel, die Fische, also Menschen, ins Netz, in die Gemeinde hineinbringen. Das wünschen wir doch. Da müssen wir aufs Wort Gottes eingehen. Da dürfen wir es nicht besser wissen wollen als Gott. Und jetzt diese Belehrung. Ach, das ist ja so lehrreich. Jetzt fingen sie an, eine Menge Fische aufs Boot heraufzuziehen. Und die Menge war so groß, dass die Netze begannen zu reißen. Zwei Fischzüge habe ich genannt, den einen vor der Auferstehung Jesu Christi und den anderen nach der Auferstehung Jesu Christi. Dass ein ähnliches Erlebnis zweimal im Leben des Petrus stattfindet, das zeigt mir die psychologische Weisheit unseres Gottes. Er weiß genau, wie er aus einem fehlerhaften, schwachen Menschen einen mutigen Zeugen machen kann. Die Netze begannen zu reißen. Oft habe ich schon Evangelisationen beigewohnt und selber gehalten. Und Gott hat Gnade gegeben, die Engel Gottes waren tätig. Sie haben Fische herbeigetrieben ins ausgeworfene Netz. Und als man dann die Fische ins Boot ziehen wollte, ins Gemeindeboot ziehen wollte, weil es zu viele waren, was denkt ihr, was da passiert ist? Die Netze, die fingen an zu zerreißen. Entweder waren die beschädigt, die Netze. Wenn das Gemeindenetz beschädigt ist, da kann die Arbeit, die man investiert hatte, das Geld, das man gezahlt hat, die Gebete, die man gesprochen hat, das kann unnötig gewesen sein, Wenn das Netz nicht stabil und gesund ist, wie soll ich euch das erklären? Herz und Herz vereint zusammen, sucht an Gottes Herz in Ruhe, lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, da hat niemand sein Vorteil gesucht, keiner war profitgierig, keiner war egoistisch, sie hielten alle Dinge gemein. Was auch möglich ist, die Netze waren nicht gereinigt, da war vielleicht Schlamm, Schlick, die wurde nicht gereinigt und daher nicht fest gewesen. Aber dass der Petrus durch dieses Erlebnis, dass seine Logik, sein menschliches Denken so beschämt hat, dass der tief beeindruckt war, das merken wir doch, als er das sah, da rief er, Herr, gehe von mir hinaus, ich stehe ja in deiner Nachfolge. Ich habe gesehen, wie du Kranke heilst, aber das ist zu gewaltig, das ist zu beeindruckend. Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Da wollte ihn der Heiland auch hinhaben. Also nicht Besserwisser will der Herr Jesus haben für seine Zeugen und nicht Selbstgerechte will er haben. Mit Leuten, die in der Gegenwart Gottes, wo Gottes Gegenwart sich so mächtig offenbart, innerlich erschüttert worden sind und sagen, Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Genau mit den Leuten kann er etwas anfangen. Und der Himmel hat viel Arbeit, bis aus einem schwachen Menschen ein echter, unerschrockener Zeuge wird. Das weiß ich natürlich alles auch von meinem Leben, liebe Geschwister. Desgleichen auch die anderen. Ein Schreck war sie angekommen. Alle waren zutiefst erschrocken über die Macht, die der Herr Jesus, nicht nur über den Menschen, über das Meer hat, über die Tierwelt hat. Welche Kräfte vom Himmel her hier wirksam gewesen sind. Da gab's vieles noch, das hinzugefügt werden sollte. Aber der Rahmen seines Abends erlaubt nicht, das alles anzuführen. Erwähnen möchte ich nur noch, dass noch nach vielen guten Predigten, nach wunderbaren Ereignissen, nach Machtoffenbarungen des Himmels, sich dann die Phase anbahnte, das waren die letzten Tage in Jerusalem. Und es war der Ratschluss und der Plan des Himmels, dass die Menschen, die seine Zeugen sein sollten, nicht nur sehen und erleben sollten, wie mächtig der Herr Jesus ist, was der alles tun kann, weil ihm die Kräfte des Himmels zur Verfügung stehen. Nein, sie sollten ihn auch als Lamm erleben. Er schwieg, er litt und er schwieg. Und er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Sie sollten ja nicht nur Zeuge sein von der Macht, die Gott ihm gegeben hat. Nein, sie sollten auch Zeugen sein, wie er als das von Ewigkeit erwählte Gotteslamm ohne Murren, ohne Auflehnung bereit war, die Schuld und die Sünde der ganzen Menschheit an seinem Leibe ans Fluchholz tragen. Das mussten sie auch mitmachen. Wir neigen zur Einseitigkeit. Ich kenne Kreise, die reden immer nur vom Leiden Jesu, von den persönlichen Leiden. Von der Macht Jesu Christi, da haben sie nicht viel Einblicke, nicht viel erlebt. Andere, die haben es immer mit der Kraft, mit Wundern, mit Krankenheilung. Aber die Lammesnatur, die kommt zu kurz. Es war schwer für die. Und ich glaube auch, dass da etwas bei ihnen zerbrochen wurde. dass Gott auch diese Enttäuschungen mit hineingebaut hat, bei der Heranbildung, bei der Zubereitung seiner Zeugen, so dass sie am Ende alle dachten, zwei haben es gesagt, wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Diese Erschütterungen konnte Jesus auch ihnen nicht ersparen. Und dann sahen sie zu, wie das Unrecht, wie die Gewalttätigkeit, wie die fromme Diplomatie, die Raffiniertheit, das falsche Zeugen, Gerichte, die nicht in der Lage waren, ehrliches Recht zu sprechen, das haben sie alles mit angeschaut. Und durch diese Phase mussten sie auch hindurchgehen. Das ist ihnen natürlich auch nicht erspart geblieben. Ich kann mir denken, dass das Wunden gegeben hat. Ich weiß das als Seelsorger ganz genau. Wenn der Mensch Erwartungen entwickelt, wenn der Mensch Hoffnungen aufbaut und die Hoffnung wächst und die Erwartung wird immer größer, wenn man voller Zuversicht, voller Freude dessen hart, was man gerne haben möchte. Und kurz bevor es dann so weit ist, dass man die Erfüllung sehen kann, dann geschieht irgendetwas, mit dem man nicht gerechnet hat. Und die Hoffnung bei einem Menschen, die wird zerschlagen und zerstört. Ich sehe das immer wieder auch in unseren Tagen, wie Menschen hoffnungslos geworden sind, mutlos geworden sind, keinen Sinn mehr im Leben sehen. Manch einer hat mir schon gesagt, Herr Wegner, ist es da nicht besser, wenn ich zum Strick greife oder eine Pistole nehme? Erst ein junger Mann, mit dem ich zu tun hatte, der hat seine Prüfungen beim Diplom nicht bestanden, hat er gesagt, jetzt hat alles gar keinen Wert mehr. Und wo das Schlimme, das juristische Fehlurteil vollstreckt wurde und man Jesus da hat leiden sehen. Und er gar rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er dann begraben wurde, das Grab versiegelt wurde, ein großer Stein, so wird gesagt, davor gewälzt wurde. Und dann noch das Militär präsent gewesen ist, um seine Macht zu zeigen. 4 Soldaten als Wächter hingestellt wurden. Dann waren die an dem Punkt angekommen. Jetzt ist es zu Ende. Schön wär's gewesen. Aus ist es. Und da reift bei dem Petrus etwas. Aber der Himmel hat das ganz genau gesehen. Der Himmel beobachtet auch seine Zeugen, wie die innere, die psychische Entwicklung ist. Und da reift bei dem Petrus etwas. Und dann sagt er den anderen, so, aus ist es. Jetzt kehre ich wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Ich will wieder fischen gehen. Ich habe manch einen Menschen getroffen, der in die Nachfolge getreten ist, Großes erlebt hat, Wunderbares gehört hat. Und dann, als die Proben kamen, die Prüfungen gekommen sind, wo Gott Erschütterungen hat zulassen, da meinte man schon, ach, das Flämmlein vom Himmel her, das würde erlöschen. Und da kam der Gedanke, jetzt gehe ich wieder dahin zurück, wo ich gekommen bin. Und desgleichen sagten die anderen auch. Und jetzt kommt die zweite Lektion. Die eine vor der Auferstehung Jesu und die andere nach der Auferstehung Jesu. Und täuschen wir uns nicht, so sehr der Herr Jesus auch gelitten hat. Wie er die Seinen liebte, so liebte er sie bis ans Ende. Er war nicht allein mit seinem Leid so sehr beschäftigt. An einem Abend sagte ich, dass er noch Gefühle, Empfindungen für seine Mutter hatte. Da, das ist dein Sohn. Denken wir an den Schächer am Kreuz, unter den Qualen und Schmerzen. Und so hat der Herr Jesus den Petrus und die Jünger nicht vergessen. Und die sollten ja vorauseilen nach Galiläa, und er kam auch dahin. Und da stieg Petrus wieder ins Boot hin. Und wisst ihr, was ich da noch glaube? Das beachten wir nicht genug. Und es ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen. Kohldampf hatten die ja auch inzwischen. Denn auch die Lebensmittel waren zur Neige gegangen. Denn nachher fragt der Herr Jesus: Kinder, habt ihr was zu essen? Nein, mussten sie sagen, wir haben nichts zu essen gehabt. Deshalb sind wir doch wieder ins Boot gegangen und wollten in unserem Bereich, in unserem Fachbereich uns wieder betätigen. Ach, dass wir wieder in eine normale Existenz zurückkehren können. Wir wollten doch wieder Fische fangen. Aber wie das halt so ist, wenn man Nahrung benötigt, wenn man wirklich Geld nötig hat, wenn man wirklich Hilfe nötig hat, dann hat man nichts, dann scheint man von Gott und von den Menschen verlassen zu sein. Wir sind hinausgefahren und haben gefischt, wieder die ganze Nacht. Und wieder war der Misserfolg vom Himmel her vorprogrammiert. Ach, über dem Ganzen, da liegt doch etwas, liebe Geschwister, können wir das empfinden? Der Auferstandene war ja schon am Ufer. Er hat sie ja beobachtet. Hast du Krisen, hast du Schwierigkeiten, bist du erschüttert, verunsichert, hast du Not, bist du hilflos, bist du krank? Er steht schon und wartet darauf. Und dann kommen sie ganz enttäuscht, eine neue Enttäuschung, ein neuer Misserfolg. Hinzu kommt noch das verwundete Herz, die Enttäuschung von Jerusalem. Ja, Gott führt manchmal in die Tiefe, um stabile Menschen zu machen, um Leute, Zeugen zu machen mit Rückgrat, muss Gott so führen. Und sie sollten ja tragen können, Träger der neuen Welt, des neuen Jerusalems, deshalb diese Zeugenschule. Und da kommen sie zurück. Und vor lauter Leid und vor lauter Enttäuschung sehen sie nicht, dass es der Herr Jesus ist. Es war aber der Herr Jesus, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und dann stellt er den Kontakt her, aber so natürlich und so einfach. Schaut, so ist Jesus. Er sagt: Habt ihr was zu essen? Nein, das ist unser Problem. Ach, was lag alles in diesem Nein da drin? Oh, sagt er, dann nehmt doch das Netz und werft es aus auf der rechten Seite des Schiffes. Werft es doch da aus. Ich glaube, die ahnten schon etwas. Er hat noch weniger Bedenken. Das erste Mal hat er ja Bedenken gehabt. Ich würde das nicht. Aber Herr, auf dein Wort hin. Aber was mag da gewesen sein? Da war der Himmel, war da offen. Jesus, der Auferstandene, war da. Es gibt ein Lied, das habe ich so sehr gerne. Ich bete das auch oft. Du deiner Kinder gekrönetes Haupt, zeigst ohne Hülle dich jedem, der glaubt, wandelst im Kreise der Deinen all hier, dass jeder dich selig nahe verspürt. Ich glaub, da ganz tief da drin brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete. Da ahnten die, da spürten die, da ist jetzt etwas im Gange, hier ist der Himmel an der Arbeit, hier soll etwas geschehen. Deshalb keine Gegenfrage. Die nehmen das Netz und werfen das auf der rechten Seite des Schiffes aus. Und jetzt heißt es, nicht viele Fische kamen in das Netz. Eine ganz bestimmte Zahl, vom Himmel her bestimmt. Ach, das ist so schön, das ist so groß. 153 große Fische sind das gewesen. Ich glaube, das Herz hat schon gebebt. Ich denke, da die Luft hat den Atem angehalten. Die merkten, da auf der rechten Seite, so nah beim Ufer, große Fische. Da eilen doch die kleinen Fische hin, die sich sichern wollen gegenüber die beutegierigen große Fische. So nah beim Ufer jetzt hier. Das ist ja noch ein größeres Wunder als das Wunder vorher. Und da fingen sie an, das Netz heraufzuziehen. Und jetzt der Unterschied. Und das Netz zerriss nicht. Vorher war das Netz noch nicht stabil genug. Die Maschen, die sich verbindenden und vereinigenden Maschen, die waren nicht stark genug. Aber jetzt war das Netz stark genug. Und dann zogen sie das Netz heraus. Wie wertvoll, wie kostbar ist das alles. Und jetzt merkt Johannes, der Jünger, der immer so nah bei Jesus gewesen ist, ihm ist mit einem Mal klar, es ist der Herr. Und dann merkt der Petrus, dass er nackt ist, bloßgestellt, entblößt. Dann hat er schnell sein Kleid genommen. Und noch etwas, auch für den Hunger war schon gesorgt. Ein Feuer, das brannte schon daneben, so wird uns berichtet. Ein Kohlefeuer war da und Brote waren da und Fische waren da. Aber der Jesus sagt, wir wollen mal Gemeinschaft halten. Bringt von diesen frischen, frisch gefangenen Fischen, bringt sie daher. Für mich ist das alles so beeindruckend, so gewaltig. So arbeitet der Herr Jesus, um aus schwachen Menschen Zeugen seiner Auferstehung zu machen. Und Menschen, die als Fundament tauglich sind, tragfähig sind. Was muss das für ein interessantes Mal gewesen sein? Das war's, was mir aufs Herz gelegt wurde. Darf ich noch einmal darauf hinweisen? Auch hier, in unserer Umgebung, brauchen wir Zeugen von der Auferstehung Jesu Christi. Wenn du in der Nachfolge stehst, geh auf sein Wort ein. Beherzige den Rat, den die Mutter Jesu den Dienern gab, da bei der Hochzeit in Kana. Was er euch sagt, das tut. Dann wirst du Wunder über Wunder erleben. Und Gott kann aus deinem Leben etwas machen. Amen. Wollen wir aufstehen und stille werden zum Gebet. Herr Jesus, du weißt, wie wir als Diener, als Zeugen in deinem Reiche stehen und wie wir von dir und dem, was du gelehrt und getan hast, doch lernen dürfen. Herr, es tut uns auch leid, wo die Netze nicht gereinigt gewesen sind, wo die Netze nicht stabil genug waren. Herr, es tut uns leid, wodurch die Risse im Netz so manch ein Fisch wieder in die Welt zurück verschwunden ist. Hast du doch auch uns berufen, dass wir Menschenfischer sein sollen. Und wir haben dich erlebt, vielfach erlebt haben wir dich. Aber du als der Auferstandene willst im Kontakt bleiben mit den Deinen. Du willst sie zubereiten. Herr, wir spüren und merken auch, wie nötig dein der Heilige Geist ist, der uns in alle Wahrheit leitet und die Kraft des Heiligen Geistes in unserer schwierigen Endzeit, in der wir stehen. Es ist immer schwieriger, ein Zeuge deiner Gnade zu sein. Hilf du uns und gib du Gnade, Herr Jesus, dass wir fähig werden zu den Aufgaben, zu denen auch wir berufen sind. Amen. Wollen wir wieder Platz nehmen?